Europaweit einmaliger Prozess. Hohe Haftstrafe für den Angeklagten. Ja, selten haben wir so viele Reaktionen auf eine Folge bekommen wie zu der Folge vor gut einem Monat. Da haben wir über einen Prozess gesprochen, da ging es um 1700 Taten sexuellen Missbrauchs im Internet. Und weil der Fall so außergewöhnlich ist, so einmalig, sprechen wir heute auch über das Urteil und über mehr Details, die wirklich erschreckend sind. Wie immer zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, alle zwei Wochen von uns eine neue Folge. Und schreiben könnt ihr uns an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Okay, steigen wir nochmal ein und erzähl nochmal ganz kurz, worum es geht und was du erlebt hast im Gerichtssaal.
Ich nenne jetzt mal ein Wort, was ich selbst gelernt habe in diesem Prozess, nämlich Capping. Es geht hier um den international größten Capping-Fall, der bis jetzt oder bis damals bekannt wurde, nämlich im August 2024 ist er aufgeflogen. Das hat eine Beamtin des Bundeskriminalamtes im Zeugenstand so gesagt. Und Capping ist, wenn jemand, darum geht es nämlich in diesem Fall, wenn jemand über das Internet Kinder missbraucht. Also in diesem Fall ist es so gewesen, dass der Täter, ein 41-Jähriger aus Weimar, vor seinem Rechner saß, über ganz normale Chats Kinder angeschrieben hat und ihnen dann, der kennt sich aus bei den Rechnern, der kann da ganz gut auch was manipulieren. Der hat den Kindern dann Videos vorgespielt, hat ihnen vorgespielt, er sei eine Frau, die sich auszieht und hat den Kindern, alles Jungs im Alter zwischen 9 und 13 Jahren, hat die Kinder dann aufgefordert, sich selber auszuziehen und Dinge zu tun. Das weiß ich gar nicht, ob ich die hier so genau nennen kann oder nennen möchte. Also sexuell an sich selbst zu manipulieren mit Gegenständen, mit Händen, mit Dingen. Und das heißt Capping. Wenn ich jemanden am anderen Ende der Webcam, sag ich jetzt mal, dazu bringe, sexuelle Handlungen an sich selbst oder vielleicht auch an jemandem anderen vorzunehmen. Aber in diesem Fall geht es ausschließlich darum, dass die Jungs was mit sich selbst gemacht haben.
Also wenn du schon sagst, dass dir das noch nie untergekommen ist und klingt so, als ob das auch relativ neu ist im Gerichtswesen so allgemein, ja?
Also Capping, wie gesagt, habe ich googeln müssen. Jetzt weiß ich, was das ist. Es geht hier in diesem Fall, angeklagt waren 1700 Fälle. Ich will gleich sagen, verurteilt wurden sind 1600 Fälle. Eine wahnsinnshohe Anzahl von Fällen. Wir haben das ja auch in unserer letzten Folge ganz genau beschrieben. Ich mach's jetzt deshalb kurz. Da ist dem BKA gelungen, so eine pädokriminelle Plattform, wie ich das immer nenne, zu sprengen. Und darüber ist man auf den Angeklagten gekommen, weil das ist nämlich die zweite Nummer in diesem Verfahren gewesen, dass der einer der aktivsten auf dieser Plattform war und diese Plattform versorgt hat mit selbstproduzierten Videos, nämlich das, was ich gerade beschrieben habe, aber auch mit Videos, die er offensichtlich woanders runtergeladen hatte. Und da war dann, sorry für das Wort, waren dann wirklich so Hardcore-Sachen zwischen Erwachsenen und Kindern zum Teil zu sehen.
Der Mann, das hat mir auch gesagt, der hat das auch alles zugegeben, ne?
Der hat das alles zugegeben.
Dieser Fall oder der Prozess war ja auch sehr kompliziert. Was heißt kompliziert? Weil natürlich die Kinder, die das betroffen hat, die sind natürlich nicht alle in Thüringen, sondern Internet, ganz Deutschland, ganze Welt. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich auch schwer, da ja alle Opfer zu hören, beziehungsweise überhaupt welche zu hören. Wollte ich dich fragen, Conny.
Es sind nur zwei Namen bekannt von diesen 1600 Opfern. Also manche haben das auch mehrfach gemacht. Also es ist egal, es ist eine völlig irre Zahl. Und ich will jetzt mal sagen, was die Vorsitzende Richterin am Anfang der Urteilsbegründung gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, sie hat wahnsinnig lange darüber nachgedacht, wie man diesen Fall beschreiben kann. Die Frau macht seit 30 Jahren, macht die unter anderem Sexualstraftaten. Also die ist Vorsitzende einer Jugendkammer, die auch diese ganzen Sexualstraftaten immer verhandelt, weil es da oft um kindliche Opfer geht und Jugendrichter ja speziell ausgebildet sein sollen, sage ich jetzt mal, um mit Kindern umzugehen. Und diese Vorsitzende konnte das wirklich ganz hervorragend und die hat gesagt, das ist ein beispielloser Fall. Ein beispielloser Fall, was die Anzahl der Delikte betrifft. Ein beispielloser Fall, was die Tatzeit betrifft. 12 Jahre, habe ich schon gesagt, über 12 Jahre hat sich das hingezogen und auch ein beispielloser Fall, was die juristische Bewertung betrifft, weil sich das Gesetz so oft geändert hat.
Ja, das wird später auch noch eine Rolle spielen bei der Suche nach dem Urteil, eben weil es so viele Gesetzesänderungen gab, die alle mit einbezogen werden mussten. Aber sprechen wir gleich drüber und wollen erstmal darauf schauen, was denn so ein Prozess auch mit den Prozessbeteiligten macht. Also mit den Schöffen, mit den Anwälten und eben mit allen, die im Gerichtssaal sind.
Dieser Prozess, hat sie gesagt, hat das Gericht, und damit meint sie alle Prozessbeteiligten, zum Teil auch an den Rand der Belastbarkeitsgrenze gebracht, weil hinter verschlossenen Türen haben sich die Prozessbeteiligten die Videos zum Teil anschauen müssen. Du musst dir das anschauen. Du kannst ja nicht sagen, okay, wenn das in der Anklage steht, dann wird es schon so sein. Und dann erlaubt der Bundesgerichtshof, also die haben nicht die 1600 Videos gesehen, sondern ich meine, es waren 42. 14 Stunden Videomaterial hat sich allein das Gericht angeschaut an mehreren Tagen. Und dann hat man sozusagen, das darf man, das erlaubt der Bundesgerichtshof, hochgerechnet, was auf diesen Videos auf den anderen möglicherweise zu sehen ist, weil die Richter haben deutlich differenziert, was die Kinder machen mussten. Und auch da will ich jetzt wieder keine Einzelheiten nennen, weil das ist einfach, also zum Teil ist es wirklich schwer zu ertragen, sich das anzuhören. Es waren noch gefährliche, also gesundheitsgefährliche Sachen dabei. Aber die Richterin hat gesagt, wir waren weltweit in Kinder- und Badezimmern. Und haben uns da was angesehen, was uns, wie gesagt, zum Teil an unsere Belastbarkeitsgrenze gebracht hat.
Prozessbeteiligte sind, wer war das in dem Fall?
In dem Fall die Schöffen, die Richter, Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Angeklagter und der Gutachter, solange er dabei war natürlich. Weil es waren Gutachter in dem Prozess dabei, auch wenn sich der Angeklagte nicht hat begutachten lassen, das läuft ja normalerweise so, dass es da vorher so ein Begutachtungsgespräch gibt. Das wollte der Angeklagte nicht und dann sind die Gutachter darauf angewiesen, auf das, was der Angeklagte im Saal sagt, was die Polizeibeamten sagen, was Zeugen sagen.
Ich wollte nur mal kurz darauf hinleuchten, dass ja Schöffen dann auch eigentlich normale Menschen sind. Richter sind auch normale Menschen, genau. Aber du weißt, was ich meine. Und die vielleicht auch gar nicht vorher gewusst haben, worauf sie sich da einlassen.
Das weißt du nicht, wenn du dich als, also wenn du Jugendschöffe wirst, das ist tatsächlich, es gibt Schöffen für Erwachsenensachen und Jugendschöffen, soweit ich mich erinnere. Ich meine, es ist so, da weißt du, dass sowas auf dich zukommen kann.
Tja, also entweder, ja, aber man kann auch der Ladendiebstahl sein, aber kann dann auch.
Ja, ich denke auch, die Richterin meinte vor allen Dingen die Schöffen.
Tja. So, dann lass uns mal näher zum Urteil kommen, aber bevor das fällt, gibt es ja immer die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Was wurde da gefordert?
12 Jahre hat die Staatsanwaltschaft gefordert, 5 Jahre der Verteidiger und es ist zweistellig geworden, das ist ja wirklich selten, das habe auch ich selten erlebt, 10 Jahre, 2 Monate.
Und du hast schon gesagt, es war kompliziert dann überhaupt das zusammenzuklamüsern, was da überhaupt so eine gerechte Strafe ist, auch dadurch, weil sich das so oft geändert hat. Ja. Wie wurde das dann gemacht?
Also die Urteilsverkündung, der Tenor, das ist also, welche Strafe gibt es für welches Delikt? Das ist der Tenor, das ist normalerweise, wird das ganz schnell gemacht, dann setzen sich alle hin und dann wird sehr lange begründet. In dem Fall haben wir sehr lange gestanden, weil es gab 7 verschiedene, also 7 verschiedene Tenore, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Mehrzahl ist, jeweils nach Gesetzeslage, sodass also die Taten auch, die ich jetzt zusammengefasst habe mit 1600, die sind unterschiedlich bewertet worden. Einmal 720, mal 489, mal 211, mal 92. Ich nenne die Zahlen, weil das einfach zeigt, wie schwierig juristisch das war. Und am Anfang war die Mindeststrafe nämlich noch unter einem Jahr für den sexuellen Missbrauch. Und dann ist der schwere Fall des sexuellen Missbrauchs mit, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, ein schwerer Fall des sexuellen Missbrauchs ist es immer, wenn irgendwas eingeführt wird. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und da ist dann die Mindeststrafe 2 Jahre pro Fall.
Und du hast immer auch schon öfter erwähnt, die Strafen, die wurden ja immer schärfer oder es gab hat sich immer wieder erhöht, was jetzt nicht dazu geführt hat, dass weniger Fälle sind, aber es hat sich eben immer wieder erhöht und das war wahrscheinlich auch da, ist da auch mit reingespielt, ne?
Ja, es gab auch mal eine Gesetzesänderung, wo es ein bisschen weniger geworden ist jetzt, aber wie gesagt, der Missbrauch ist ja nur die eine Sache und dann kommt ja noch das Hochladen der Videos und diese pädokriminellen Plattformen, das ist eigentlich ein extra Thema, weil was ich da in diesem Prozess gehört habe, also bei dieser letzten gesprengten Plattform, wo man auf den Angeklagten gekommen ist, da gab es 650.000 User. Neverland hieß diese Plattform.
Jetzt. Michael Jackson
Genau. Und die hat, wie gesagt, das BKA sprengen können und da ist man dann auf den Angeklagten gekommen und das hat im Urteil auch nochmal eine Rolle gespielt, weil der ist dann, sorry, ich muss rascheln, weil das ist so kompliziert, das muss ich ablesen. Er ist dann auch ist auch bestraft worden wegen öffentlichem Zugänglichmachen und auch noch bandenmäßig von Kinder- und Jugendpornografischen Darstellungen. Das ist das, was er hochgeladen hat. Und dazu hat die Richterin gesagt, er hat diese Plattform am Leben gehalten, weil er so wahnsinnig viel hochgeladen hat. Er war so eine Art Hüter. Er war nicht der Organisator, nicht der Administrator. Aber er war einer von denen, die relativ weit oben angesiedelt waren, weil er so viel hochgeladen hat. Mhm. Und die Richterin hat gesagt, er hat diese Plattform am Leben gehalten damit.
Und ich sag's nochmal deutlich, das Urteil war 10 Jahre, 2 Monate Haft für den Angeklagten in diesem international einmaligen Prozess, den Conny für uns verfolgt hat. Und sie hat auch die Ermittlerin des BKA gehört. Und ihre Aussagen hören wir gleich.
Die BKA-Beamtin, die ich gehört habe im Zeugenstand, das war total interessant. Die hat nämlich gesagt, sie haben im Laufe der Zeit sind immer wieder Plattformen gesprengt worden. Also man ist, ja, die sind stillgelegt worden. Und sofort war die nächste da. Also sie hat so viele verschiedene Namen genannt. Boys R Us, Boys Town, Neverland. Es ist sofort, sind wieder neue Plattformen da und die fangen praktisch wieder von vorne an. Aber es macht halt, also es macht, natürlich macht es auch Sinn, um Kinder zu schützen. Ich weiß, ich rede hier immer nur von der Täterperspektive, weil das im Gerichtssaal halt die größte Rolle spielt. In diesem Fall nun besonders, wo man praktisch fast kein Opfer namentlich kennt. Aber man kommt solchen Leuten eben doch auf die Schliche. Ich weiß, es ist eine viel zu verniedlichende Form der Beschreibung. Aber in diesem Fall habe ich auch miterlebt, wie dieser Angeklagte, also wie gesagt, der hat gesagt, ich war's, hat aber dann keine, nicht groß Fragen beantwortet. Das ist im Laufe des Prozesses dann noch ein bisschen anders gewesen, weil die Richterin hat gesagt, also ist ganz klar, dass er pädophil veranlagt ist. Das hat der Gutachter so gesagt. Und da hat sie gesagt, das ist natürlich für alle Betroffenen ein unglaublich schwieriger Erkenntnisprozess, das zu akzeptieren. Und gerade bei diesem Mann, also Olli, ich habe das, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, der sieht ganz bieder aus. Mhm. Der sieht wirklich total bieder aus. Und dass der so lange so aktiv sein konnte, das hat natürlich auch, so hieß es im Urteil, die Hemmschwelle gesenkt. Weil es ist 12 Jahre nichts passiert. 12 Jahre konnte er das tun und keiner hat ihm mal gesagt, hallo, hier, so geht's nicht.
Mhm. Dieses Plattformthema, das beschäftigt mich natürlich auch immer, weil wenn man sagt, okay, allein bei dieser Plattform 650.000 und eine Plattform zu, die nächste auf und da kann man sich vorstellen, wie viel Ungemach da im nicht mal Darknet, oder? War das Darknet?
Pädokriminellen Plattformen sind im Darknet.
Genau.
Aber die selbstproduzierten Videos, sorry für den Begriff, aber ich kann es nicht anders sagen, die sind auf ganz normalen Chat-Plattformen.
Mhm. So, der Mann hat jetzt gesagt, ja, ich war's und wir hatten in der ersten Folge auch gesagt, dass er, ich berichtige mich, aber irgendwie mithelfen will, das klingt jetzt völlig falsch, aber mithelfen will, dass sich das ändert. Hat das nochmal eine Rolle gespielt in der Urteilsbegründung? Und er wollte irgendwie...
Sein Anwalt hat das gesagt. Es hat sein Anwalt so gesagt, also er hat auf jeden Fall, das hat die BKA-Beamtin gesagt, als sie bei ihm durchsucht haben, hat er sofort den Code für sein Handy gesagt, so dass sie dann rangekommen sind. Aber sie haben, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Geräte sie bei ihm gefunden haben und 20 Terabyte Daten. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich auch so oft habe. Irgendjemand muss sich diese 1600 Videos und diese 20 Terabyte angeguckt haben, weil da kommen ja dann, wie gesagt, noch diese Fremdvideos dazu. Ich gucke gerade hier wieder auf meine Aufzeichnung, weil ich schreibe natürlich wörtlich mit, was da so alles drauf zu sehen war und was da passiert ist, weil das ist deshalb genannt worden, weil das natürlich bei der, es gibt ja, wie gesagt, für jedes selbstproduzierte Video gibt es ja eine einzelne Strafe. Und da ist natürlich das, was die Kinder vor der Kamera, vor ihrer eigenen Kamera gemacht haben, spielt natürlich eine große Rolle. Und ich möchte das jetzt wirklich nicht vorlesen, was die alles gemacht haben. Aber wenn es, also es gibt ja immer Steigerungsformen und ich weiß, ich begebe mich da aufs Glatteis, wenn ich jetzt sage, es gab halt ganz schlimme und weniger schlimme Sachen, aber das ist halt bei den Strafen dann berücksichtigt worden. Aber natürlich werden nicht diese 1600 Strafen, die es ja pro Fall gibt, zusammengezogen, sondern die höchste Strafe, die höchste Einsatz oder ich sage Einzelstrafe wird maßvoll erhöht. Und ja, so ist man auf die 10 Jahre, 2 Monate gekommen.
Ja, was natürlich wahrscheinlich auch für Diskussionen sorgen könnte, aber Urteile werden ja immer wieder diskutiert.
Ja. Bei 15 Jahren wäre Schluss gewesen, sage ich mal. Das ist die höchste Zeitstrafe, die es in dem Fall gibt. Nur bei Mord gibt es mehr und bei besonders schwerem Totschlag, meine ich.
Conny, wir haben ja dann immer auch wieder das Thema, kommt der Mann denn dann frei oder ist denn, ich sage jetzt mal salopp gesagt, nach den 10 Jahren, 2 Monaten, ist er dann ein freier Mann oder gibt es dann nochmal Sicherungsverwahrung?
Nein. Sicherungsverwahrung ist geprüft worden in diesem Prozess. Dafür liegen die Voraussetzungen nicht vor. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit seiner Einsicht zu tun. Aber ich will unbedingt noch was zur Strafzumessung sagen. Also die Latte, was alles negativ sich ausgewirkt hat, die ist ganz lang. Davon habe ich auch schon ganz schön viel erzählt. Aber es gab natürlich außerdem Geständnis noch was berücksichtigt wurde bei der Strafe, nämlich, ich sag's jetzt mal, wie das Gericht das formuliert hat, Haftempfindlichkeit aufgrund des Delikts.
Also, dass es im Gefängnis nicht so gut aussieht für Menschen, die sowas tun.
Hast du schön formuliert.
Das wird strafmildernd berücksichtigt, sowas, ja.
Das wird strafmildernd berücksichtigt. Und dann hieß es eine Urteilsbegründung auch noch, man gesteht leichter einen Mord, als sich selber einzugestehen, dass man pädophil ist.
Es gibt natürlich auch für Menschen, die pädophil sind, gibt's ja, die bleiben das ja und man kann das ja nur einschränken. So habe ich das mal wahrgenommen.
Darf ich es anders formulieren? Das ist nicht heilbar.
Genau.
Die Leute müssen sich Stoppzeichen setzen. Die müssen sich Stoppzeichen setzen und da muss der Kopf so klar sein und sagen, ich darf mich Kindern gar nicht nähern.
Und da gibt es ja Therapien und Therapieplätze, die sind alle sehr rar gesät, das wissen wir. Kann man denn sowas auch im Gefängnis machen? Ich gleich der Zusatz, das macht die Taten nicht wieder gut und den Kindern, was da angetan wurde, macht es nicht gut. Aber gibt es denn solche Optionen dann auch im Gefängnis?
Diese Angebote gibt es, weil das ist ja, also der Strafvollzug ist ja eine, soll ja auch dazu dienen, dass die Leute irgendwie Einsicht und Besserung, also soll, da gibt es so eine SOTA, sagen die Angeklagten immer, eine Sozialtherapie und natürlich gibt es diese Therapiemöglichkeiten, weil es ist ja nicht nur Sinn und Zweck, die Gesellschaft zu schützen, indem man die Leute wegsperrt, sondern man will ihnen ja auch sagen, hier macht sowas nicht mehr. Also das sind ja sozusagen, die Strafe soll ja auch abschrecken. Aber dass das nicht immer funktioniert, zeigt sich ja gerade bei diesen Delikten ganz besonders. Und ja, da gibt es Therapien, auf jeden Fall. Und der Angeklagte hat auch gesagt, er sei therapiewillig, weil das ist ja, also einmal die Einsicht und dann auch, ich brauche eine Therapie, ich schaffe es allein nicht.
Nun finden solche Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir sprechen aber gleich darüber, warum in diesem Fall trotzdem relativ viele Details bekannt sind. Und wir sprechen auch darüber, wie man als Gerichtsreporterin mit solchen Details umgeht.
Also es ist schon unter Achtung der Persönlichkeitsrechte, die alle haben, sehr, sehr genau über alles gesprochen worden. Wie gesagt, auch die Beschreibung der Videos. Also die waren, ist ja jetzt nicht, entschuldige, dass ich das so sage, personengebunden, kindgebunden, will ich jetzt mal sagen, um nochmal zu sagen, hier geht es um Kinder. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr genaue Beschreibung gewesen. Auch das, was ich jetzt vom Angeklagten gesagt habe. Sie hat auch noch ein bisschen was Familiäres dazu gesagt. Das hat auch er gesagt. Also auf jeden Fall ist genug gesagt worden in diesem Prozess, auch damit der Gutachter zu einer sicheren Diagnose kommen konnte. Und der Angeklagte, so hat es die Richterin gesagt, hat es ja im letzten Wort im Grunde genommen auch bestätigt. Er muss daran arbeiten.
Ausführlich darüber gesprochen, über den Prozessauftakt hatten wir am 4.8. Jetzt gucke ich mal auf unseren Kalender. Wir haben jetzt hier Anfang September. Geht doch relativ schnell dann eigentlich.
Ja, aber nur, weil er am ersten Tag gesagt hat, ja, so war's.
Und dementsprechend wurden auch nicht so viele Zeugen dann gehört?
Naja, wie gesagt, die Zeugen vom Bundeskriminalamt, das waren mehrere. Und es gab keine Opfer zu hören. Also was ich vielleicht noch sagen sollte, der Angeklagte hat die Jugendlichen auch dazu gebracht mit dem Versprechen, wenn sie das tun, was er von ihnen verlangt, will vielleicht auch noch sagen, er hat immer gechattet. Deswegen fiel es nicht mit der Stimme auf, dass da eine Frau sich auszieht und ein Mann vielleicht sprechen würde. Sie würden dann irgendwelche Gutscheine für irgendwelche Online-Spiele kriegen. Und ein einziger, deswegen ist da ein Name bekannt, der hat mal was bekommen und die anderen haben das alle nicht bekommen. Und die Richterin hat gesagt, es war wirklich schwer zu sehen, wie da jemand noch was macht, noch was mit sich macht, weil er unbedingt diese Gutscheinkarte haben will.
Ich sag's mal wieder, und Conny, du hast ja auch schon viel miterlebt, aber kann mir auch vorstellen, dass das auch als Reporterin nicht immer einfach dann ist. Ne?
Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das ist für mich ein Job und mich, also ich kann bei anderen Sachen nicht schlafen. Es gibt tatsächlich Sachen, wo ich wirklich nicht schlafen kann. Das ist was, ja, Richter müssen das auch können, vielleicht kann ich das auch nicht, dass mich das nicht berührt. Keine Frage. Aber das ist, ich mache das ja auch wahrscheinlich deshalb schon so lange, weil ich danach noch einigermaßen schlafen kann.
Also 10 Jahre, 2 Monate Strafe für diesen Mann, das ist, aber wohl wahrscheinlich. Und das ist aber leider eben nicht der letzte Prozess, den wir hier in Thüringen dazu haben werden. Und
es wird auch nicht die letzte Plattform gewesen sein, die gesprengt worden ist oder die es gibt. Und wie gesagt, weltweit 650.000 Nutzer auf einer Plattform und immer wenn eine dicht gemacht wird, ist sofort die nächste wieder da. Das spricht natürlich auch, darum ist es hier gar nicht gegangen. Es ist hier nicht um Geld gegangen, in keiner Form. Aber ich vermute, dass das einfach auch ein krimineller Markt ist, ein ganz schlimmer krimineller Markt.
Conny, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
In 2 Wochen gibt es von uns eine neue Folge zu hören, wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In der Audiothek empfehle ich euch, wie immer, die Rubrik True Crime und ich sage viel Spaß beim Hören.